Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Nun, wie Ihnen der Titel der heutigen Predigt bereits sagen wird, geht es mir um die Erschaffung der Tierwelt durch Gott. Es geht mir keineswegs um die Evolutionsidee. Ich kann sie gar nicht Lehre nennen, weil das keine Lehre ist. Eine Lehre gründet sich auf Fakten. Es ist noch nicht einmal eine Theorie, denn auch die gründet sich in gewisser Weise auf Fakten. Es ist vielleicht eine Hypothese, die keinerlei Fakten als Basis hat. Die Evolution, diese ganze Konzeption, ist, wie einige gesagt haben, die dümmste aller Erklärungen für die Existenz des Menschen und der Tierwelt. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, Evolution, ein Märchen für Erwachsene, die näher auf diese Frage eingeht und Ihnen anhand der Bibel, anhand der archäologischen Aufzeichnungen, der Fossilien und so weiter beweist, dass die Evolution nicht nur verkehrt ist, nicht nur falsch ist, nicht nur gotteslästerlich ist, sondern dass es sie überhaupt nie gegeben haben kann. Und alle diejenigen, die etwas anderes lehren, verstehen die Wahrheit nicht. Diese Broschüre, meines Erachtens, sollte Pflichtlektüre sein in allen Schulen, in allen Universitäten und gerade auch von solchen gelesen werden, die an die Evolution in ihrer Naivität glauben. Aber natürlich wird das nicht in der jetzigen Zeit der Fall sein. Diese Welt ist von Satan beherrscht, von Satan verführt. Und wie wir sehen werden, hat das auch eine Einflussnahme gehabt und hat es nach wie vor auf die Tierwelt. So lassen Sie mich zu Anfang dieser Predigt eine Frage an Sie richten. Eigentlich mehrere Fragen. Wieso haben wir heute eigentlich Stechmücken? Wieso gibt es heute giftige Schlangen? Wieso gibt es Killerbienen? Wieso gibt es grausame Raubtiere, menschenanfallende und manchmal sogar auch fressende Raubtiere? Wenn wir uns den Bericht der Bibel anschauen, als Adam und Eva erschaffen wurden, nachdem die Erde zunächst einmal zerstört worden ist durch die Rebellion Satans und seiner Dämonen gegen Gott und die Erdoberfläche wurde dann wüst und leer, wie es heißen sollte. Und dann hat natürlich Gott die Erdoberfläche in 6 Tagen erneuert und hat dann auch den Menschen erschaffen und die Tiere, die wir heute so im Großen und Ganzen noch haben. Als das geschehen war, da waren die Tiere friedlicher Natur. Es gibt keinen Hinweis in der Bibel darauf, dass die Tiere in irgendeiner Form eine aggressive Natur hatten. Und sie waren auch keine Bedrohung für die Menschheit, denn damals waren Adam und Eva nackt im Garten Eden. Und es heißt nicht, dass da jetzt Stechmücken waren, die sie gestochen haben, und Wespen und Hornissen und es giftige Schlangen gab und so weiter und so fort. Nein, es war eine friedliche und ich möchte sagen harmlose Situation, die in der Bibel beschrieben wird. Aber das ist ja heute nicht mehr der Fall. Und das war auch nicht mehr der Fall, nachdem gewisse Ereignisse damals im Garten Eden eingetreten sind. Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 3 an. 1. Mose Kapitel 3 und angefangen Vers 1. Da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Die Schlange war listiger. Nun, es geht hier zunächst einmal nicht um eine symbolische Schlange. Man möchte sagen, es geht hier zunächst einmal nicht um Satan. Der hat auch eine Rolle hier gespielt. Natürlich, das werden wir gleich sehen. Satan wird ja auch als eine Schlange beschrieben. Die alte Schlange, der Drache. Offenbarung 20, Vers 1 spricht davon. Aber es geht zunächst einmal hier um eine wirkliche Schlange. Aber diese Schlange wurde von Satan benutzt. Satan gab der Schlange eine Stimme. Wie auch später Gott einer Eselin, einem stummen Lasttier, wie es heißt, eine Stimme gab, als dieses Lasttier mit diesem falschen Propheten Bileam sprach. Und Sie können das in 4. Mose, Kapitel 22, die Verse 22 bis 33 nachlesen. Und das wird auch bestätigt in 1. Petrus oder vielmehr 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 15 bis 16. Aber was wir sehen hier ist, nachdem die Schlange unter der Inspiration von Satan Eva verführte, da wird die Schlange bestraft. In 1. Mose 3 und Vers 14, da heißt es, da sprach Gott der Herr zu der Schlange. weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Nun, es geht auch um eine Bestrafung von Satan selbst. Denn in Vers 15 lesen wir Folgendes. Und ich will Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen setzen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wie kam es jetzt dazu? Das war eine Prophezeiung hier natürlich auf die Situation bezüglich Satans und der Kirche Gottes, natürlich auch Jesus Christus selbst. Wie kam es jetzt dazu, dass die Schlange listiger war als alle Tiere auf dem Felde, die Gott erschaffen hatte? Hatte Gott die Schlange so erschaffen? Anders gefragt, hatte Gott Satan als Satan erschaffen? Nun, wir kennen die Antwort, sollten Sie kennen. Nein, Gott hat Satan zunächst einmal gar nicht so erschaffen, sondern er hat Luzifer erschaffen, der dann zu Satan wurde, nachdem er sich entschieden hatte, gegen Gott zu rebellieren, gegen Gott zu sündigen, eine Rebellion anzustellen, und viele seiner Engel, die unter ihm bereit waren, ihm zu folgen, die wurden dann zu Dämonen. Wenn wir uns noch einmal die Stelle anschauen, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 1, wo es heißt, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, dann wäre eine bessere Übersetzung hier, die Schlange wurde listiger als alle Tiere auf dem Felde. Das Wort im Hebräischen hier ist das Wort Haya. Und dieses Wort kann mit ward oder wurde beschrieben werden. Schauen Sie, die Schlange wurde listiger unter der Beeinflussung von Satan, dem Teufel. Wenn wir zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 7, da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen oder eine lebendige Seele. Also er wurde, das gleiche Wort hier wird gebraucht im Hebräischen, er wurde zu einer lebendigen Seele. Wenn Sie sich die Stelle in 1. Mose Kapitel 19, Vers 26 anschauen, das wollen wir kurz mal tun, da wird ja die Frau von Lot beschrieben, die sich zurückwandte, zurückblickte nach Sodom, weil die wollte da gar nicht weg. Und da lesen wir in 1. Mose 19 und Vers 26, und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Die war vorher noch keine Salzsäule, aber sie wurde dann zu einer Salzsäule wiederum. Das gleiche Wort im Hebräischen wird hier gebraucht. Und so lesen wir auch in 1. Mose Kapitel 1, dass die Erde wüst und leer wurde, wie es heißen sollte, wie es übersetzt sein sollte, denn sie war zunächst einmal natürlich nicht wüst und leer. Gott hatte sie nicht in einem wüsten und leeren Zustand geschaffen, aber sie wurde wüst und leer. Ha, ja, das gleiche Wort, nachdem Satan seine Rebellion durchgeführt hatte. Und so lesen wir, dass die Schlange von Gott bestraft wurde. Aber auch Satan selbst wurde von Gott bestraft. Aber wenn wir uns jetzt Vers 14 noch einmal anschauen, da sagt Gott zur Schlange, auf deinem Bauche sollst du kriechen. Das deutet an, dass die Schlange zunächst einmal nicht auf ihrem Bauche gekrochen ist, dass sie irgendwie in einem aufrechten Zustand der Eva erschien. Man könnte sich vielleicht so einen Tyrannosaurus Rex vorstellen, dass sie in dieser Weise der Eva erschien. Aber es ist dies in der Tat eine Bestrafung der Schlange selbst. Denn wenn Sie sich nachher einmal mit mir Jesaja 65 anschauen wollen, das können Sie auch jetzt tun, weil ich diese Stelle aufschlagen möchte, zunächst einmal Jesaja 65 und Vers 25, da werden wir nachher noch drauf eingehen, aber es geht mir jetzt hier um einen Punkt. In Jesaja 65, Vers 25, es geht hier um eine Situation, noch nicht einmal im Millennium, sondern es geht hier um das große weiße Throngericht. Und da heißt es auch in der Mitte des Verses, die Schlange muss Erde fressen. Auch zu dem Zeitpunkt noch. Dieser Fluch, der damals auf die Schlange angewandt wurde von Gott, wird nach wie vor dann auch sogar noch im großen weißen Throngericht, der sogenannten zweiten Auferstehung, existieren und bestehen. Von daher wissen wir, dass es zunächst einmal eine Bestrafung der Schlange ging. Aber es geht auch um Satan. Denn wie ich eben schon sagte, er wird beschrieben als der große Drache, die alte Schlange. Sie können das auch in Offenbarung 12 und Vers 9 nachlesen. So hat also auch Gott zu diesem Zeitpunkt das Aussehen von Satan verändert. Er ist so quasi ein Drache, er geht also nicht mehr in aufrechter Stellung einher, wie er es zunächst einmal scheinbar getan hatte. Er wurde ja als ein Cherub erschaffen und die Cherubim, die werden auf diese Weise ja beschrieben, in aufrechter Stellung in vieler Hinsicht. Aber hier sieht er mehr aus so wie ein Drache. Nun, er kann natürlich nach wie vor auf der Erde herumgehen, das wissen wir. Er kann auch fliegen, auch das wissen wir. Aber es sieht so aus, dass er mehr so einer Schlange, einem drachenähnlichen Ungetüm gleicht, wenn wir ihn sehen könnten. Wir können es aber nicht, zum Glück. Er kann sich nicht manifestieren. Aber wenn wir ihn sehen könnten, würde er keineswegs wie ein Mensch aussehen. Aber Gott hat das Aussehen der Schlange verändert zu dem Zeitpunkt. Er hat das Aussehen von Satan verändert zu dem Zeitpunkt. Nun, hat er mit diesem Fluch, den er ausgesprochen hat, mit dem Boden, der Disteln und Dornen hervorbringen sollte aufgrund der Sünde von Adam und Eva, hat er damit auch Tiere verändert, die dann anfingen, aggressiv zu werden. Wie zum Beispiel Stechmücken. Hat er die vielleicht sogar erst in dem Augenblick erschaffen? Oder hat er vielleicht Mücken erschaffen gehabt, aber die wurden dann zu Stechmücken? Ist die Natur der Tiere durch diesen Fluch von Gott verändert worden? Oder vielleicht war es eine andere Entwicklung? Vielleicht hatte auch Satan hier eine Rolle zu spielen, weil er ja auch die Natur der Schlange scheinbar zunächst einmal veränderte, indem er sie dazu brachte, listiger zu werden als alle Tiere auf dem Felde. Nun, überlegen wir uns einmal, wie Killerbienen entstanden sind. Die sind nicht durch Gott entstanden, aber sie sind sogar durch den Menschen entstanden, möglicherweise auch unter Inspiration von Satan. Ich möchte Ihnen einmal einen Artikel vorlesen von IFL Science vom 4. Juni 2017. Und da lesen wir Folgendes. Die Entstehungsgeschichte der Killerbiene oder Killerbees gleicht einem Low-Budget-Katastrophenfilm. Es begann als bescheidener Versuch, die Honigproduktion in den 50er Jahren zu steigern und endete damit, dass tausende neu geschaffener Killerbienen versehentlich entkamen. Alles begann um 1957 in einem Labor in der Nähe von Rio Claro in Brasilien. Der Biologe Warwick Kerr wurde von der brasilianischen Regierung beauftragt, eine Bienenart zu schaffen, die mehr Honig produziert. Europäische Honigbienenarten waren in Südamerika eingeführt worden, doch leider erwiesen sie sich in der Hitze Brasiliens als ziemlich unproduktiv. Da er nicht viel Erfahrung mit der Tierzucht hatte, dachte Dr. Kerr, wenn er einige afrikanische Gene in europäische Honigbienen einführen könnte, würde das Ergebnis eine Hybride sein, die besser zum Sammeln von Honig in einer tropischen Umgebung geeignet wäre, als die europäischen Honigbienen aus gemäßigtem Klima. Kern und sein Team schufen schließlich durch selektive Züchtung der afrikanischen Honigbiene mit verschiedenen europäischen Honigbienen afrikanisierte Honigbienen, die heute umgangssprachlich als Killerbienen bekannt sind. Anfangs war es ein Erfolg, da die neuen Hybriden offenbar einen viel besseren Job zu machen schienen. Es gab jedoch einen großen Nachteil. Sie entwickelten auch extreme Instinkte zur Kolonieverteidigung. Dann kam der entscheidende Moment. Irgendwie gelang es Tausenden dieser Bienen zu entkommen. Die Bienen schwärmten in den kommenden Jahrzehnten durch Südamerika und weiter nach Norden durch Mittelamerika. Mitte der 80er Jahre gelangten die Killerbienen bis in die USA. Sie kommen heute in den vielen südlichen US-Bundesstaaten vor, wie zum Beispiel Kalifornien, Texas, Arizona, Nevada, New Mexico und Florida. Also hier sehen wir, dass es der Mensch geschafft hat, dass seine dummen Züchtigungs- und Züchtungsversuche eine Killerbiene zu erzeugen. Nun, wenn der Mensch so etwas kann, dann kann das Satan ganz sicherlich. Wie sieht es jetzt mit Stechmücken aus? Hier ist ein Artikel der NWF vom 16. August 2022. Genau wie Bienen oder Schmetterlinge übertragen Stechmücken Pollen von Blüte zu Blüte, während sie sich von Nektar ernähren, Pflanzen befruchten und ihnen die Möglichkeit geben, Samen zu bilden und sich zu vermehren. Erst wenn eine weibliche Stechmücke Eier legt, sucht sie nach einer Blutmahlzeit für das Protein. Männchen ernähren sich ausschließlich von Blütennektar und stechen nie. Also wenn Sie das nächste Mal mit einer Mücke in Kontakt geraten, dann stellen Sie fest, ist die Mücke weiblich oder männlich. Wenn sie männlich ist, dann brauchen Sie sich keine Angst zu machen, dass sie sich stechen könnte, ein Weibchen schon. Ich meine, ich bin natürlich jetzt ein wenig ironisch hier. Aber so wird es uns erklärt. Und dann wird eine weitere Erklärung gegeben von J. Ehrlich, der Folgendes sagt: Stechmückenlarven sind außerdem wichtige Recycler von Organismen im Wasser, da die Larven Nährstoffe ausscheiden, die für das Pflanzenwachstum von Vorteil sind. Also wir sehen schon eine gewisse Funktion von diesen Mücken, diesen Stechmücken, aber hat Gott sie als Stechmücken erschaffen oder vielleicht sogar gar nicht mal, vielleicht als Mücken, die aber eben harmlos waren, auch kein Blut zu sich nahmen durch das Stechen von Menschen oder Tieren. Ist diese Stechmückenart dann durch den Fluch von Gott entstanden oder durch die Einwirksnahme von Satan, dem Teufel? Wiederum gefragt, warum gibt es giftige Schlangen? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es giftige Schlangen im Garten Eden gab. Wiederum war es die Natur, die das hervorgebracht hat. War es Gott? War es Satan? Wir wissen, dass Mutationen innerhalb einer Art aufgetreten sind. Mutationen innerhalb einer Art. Nun, das kann natürlich auch zu Veränderungen in Verhaltensweisen führen. Veränderungen auch im Verdauungssystem von Tieren. Wenn der Mensch mit relativ ungefährlichen Bienen experimentieren und hochaggressive Killerbienen produzieren kann, oder wenn er Hybriden züchten kann, die es in der Natur gar nicht geben würde, wie zum Beispiel diesen Liger oder Liger, diese Mischung zwischen Tiger und Löwe, das würde in der Natur nicht passieren, weil die sich nämlich gar nicht insoweit paaren würden in der Natur, aber der Mensch hat das fertiggebracht, die auf diese Weise zu züchten. Wenn der Mensch das also kann, dann könnten natürlich auch Satan und seine Dämonen an den Tieren gearbeitet haben, in Anführungszeichen. Und wenn nicht nur Gott, sondern auch Dämonen fähig sind, Stäbe in Schlangen zu verwandeln, wie wir noch sehen werden, oder besser zu Drachen, Anführungszeichen, zu verwandeln, dann können natürlich gefallene Engel durchaus Verantwortung dafür tragen, dass es zu einer Veränderung der Natur und der Essgewohnheiten einiger Tiere kam. Denn Schlangen sind Raubtiere. Doch als sie geschaffen wurden, waren sie keine Raubtiere. Denn als Gott die Tiere zu Zeiten von Adam und Eva erschuf, scheint es nicht so gewesen zu sein, dass sie Fleischfresser waren. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 1 und Vers 30. 1. Mose Kapitel 1 und Vers 30. Aber allen Tieren auf Erden, allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben, und so geschah es. Sie waren also scheinbar zu dem Zeitpunkt ihrer Erschaffung Vegetarier. Also keine Raubtiere, die sich von dem Fleisch, dem Blut anderer Tiere ernährt hätten. Aber mit der Zeit änderte sich das. Zusätzlich zu der Veränderung der Schlange wurde auch die Natur anderer Tiere unter Satans Einfluss aggressiv. Das Verhalten der Tiere wurde gewalttätig, wurde bösartig. Und so entschied sich Gott letztendlich, sie in der Flut umkommen zu lassen. Lesen wir einmal 1. Mose Kapitel 6 und Vers 7. Da heißt es, Gott sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, Vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Alle werden hier behandelt, nicht nur die Menschen, auch die Tiere hier, die beschrieben werden. In Vers 11, 1. Mose 6 und Vers 11 lesen wir dann. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Die Menge-Bibel schreibt, voller Gewalttaten. In Vers 12 heißt es dann, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt oder voller Gewalttaten, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Es hatte seinen Weg verderbt. Nun, es geht ja nicht nur um die Menschheit. Es geht um alles Fleisch. Und das beinhaltet auch die Tiere. In Vers 13 lesen wir dann, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Alles Fleisch. Und zwar deshalb, weil unter der Einflussnahme von Satan, dem Teufel, die Tiere eine verderbte, eine bösartige, eine gewalttätige Natur angenommen hatten. Wir lesen eine klare Definition, was mit allem Fleisch gemeint ist. In 1. Mose Kapitel 7 und Vers 21. Da heißt es, da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. Und jetzt wird gesagt, was mit allem Fleisch gemeint ist. An Vögeln, an Vieh, an wildem Tier und an allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Die Menge-Bibel schreibt, alles Fleisch, das ist die gesamte Menschen- und Tierwelt. Der Jewish Commentary schreibt, die Landtiere waren in sexuellen Verkehr mit Menschen verstrickt. In 3. Mose Kapitel 20 lesen wir einmal die Verse 15 und 16. 3. Mose Kapitel 20 und Vers 15. Wenn jemand bei einem Tiere liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Nun, es geht nicht darum, dass dann jetzt, sagen wir mal, ein Mensch zusammen mit einem Hund auf dem Bett liegt. Das ist nämlich nicht damit gemeint. Es geht hier um sexuellen Verkehr zwischen Mensch und Tier. Und so heißt es dann, wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, dass sie es begattet. Darum geht es. So sollst du sie töten und das Tier auch. Nun, warum das Tier auch? Weil das Tier eine Gewohnheit annehmen kann, an solchen perversen Praktiken gefallen zu haben. Und dann kann es nicht mehr diese Gewohnheiten ablegen, nicht in dieser Jetztzeit. Wir sahen, dass Landtiere gewalttätig waren. Wir hatten gesehen, dass Menge übersetzte, die Erde wurde immer verderbter vor Gott und war voll von Gewalttaten. 1. Mose 6 und Vers 11 wird das gesagt. Und wenn eine solche Gewalttat durch Tiere ausgeübt wurde, später, dann musste auch mit dem Tier umgegangen werden. In 1. Mose Kapitel 9 und Vers 5, da lesen wir, euer eigenes Blut jedoch will ich einfordern, von jedem Tier will ich es einfordern. Es geht jetzt um das Tier, das einen Menschen getötet hatte. Und dann später in 2. Mose Kapitel 21, 2. Mose 21, die Verse 28 und 29. 2. Mose 21, Vers 28. Ist aber das Rind zuvor stößig gewesen und seinem Besitzer war es bekannt und er hat das Rind nicht verwahrt und es tötet nun einen Menschen oder einen Mann oder eine Frau, so soll man das Rind steinigen und sein Besitzer soll auch sterben. Wiederum die gleiche Veränderung der Natur wird hier beschrieben. Ein Tier wird gewalttätig und wird dann nicht mehr aufhören, gewalttätig zu sein und eine Gefahr darzustellen für die Menschen, mit denen es in Kontakt gerät. Nun, Christus gibt eine Warnung, dass es so ähnlich sein wird in der Endzeit, in unserer Zeit heute, so wie das hier im ersten Buch Mose beschrieben ist, wie die Welt aussah, als sie dann in der Flut zerstört wurde. Was sagt Christus in Matthäus, Kapitel 24? Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Und er sagt auch etwas mehr noch über die Reaktion der Menschen, wenn sie so etwas hören. Matthäus 24, angefangen in Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Und es gibt ja Beispiele, wie es in der Zeit von Noah war. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Christus gibt uns klar und deutlich Anzeichen dafür, wie es sein wird, wenn er zurückkommt. Eine schreckliche Zeit ist prophezeit, die Zeit der großen Trübsal, die Zeit des Zornes von Gott dem Vater und Jesus Christus. Aber die Menschen werden es nicht beachten, wie sie es damals zur Zeit von Noah auch nicht beachtet haben. Und es geht auch um die Tierwelt. Die Tiere werden immer mehr aggressiver. Sie lesen mehr und mehr heute schon bereits über Artikel, dass Tiere auf unerklärliche Weise jetzt begonnen haben, seit einigen Jahren schon, irgendwie in sehr aggressiver Weise, weitaus mehr noch als zuvor, gegenüber sich den Menschen zu verhalten. Nun, es kann natürlich auch daran liegen, dass ihr Lebensraum natürlich begrenzt wird. Das ist klar. Aber es geht lediglich um das Faktum selbst. Nun, als Gott damals die Tiere zur Arche Noah brachte, sieht es so aus, dass er die Natur der Menschen oder vielmehr der Tiere vorübergehend verändert hat. Die waren dann nicht mehr so gewalttätig und grausam, diejenigen, die in die Arche gingen, wie sie es vorher waren oder wie zumindest die Tiere dann auch waren, die umkamen in der Arche. Wenn man sich manchmal so diese Filme anschaut, die Hollywood gedreht hat, dann laufen die Menschen, also der Noah und die drei Söhne zumindest, hinter den Tieren her, versuchen die zu fangen, um dann zur Arche zu bringen. Und Noah hat ungefähr 100 Jahre an der Arche gearbeitet. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte er weitere 100 Jahre gebraucht, um die Tiere einzufangen. Nein, so war das nicht. Gott brachte die Tiere zur Arche. Er gab ihnen das ein. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wie Gott mit Tieren kommuniziert. Und sie kamen zur Arche und wurden auf diese Weise dann natürlich in die Arche eingelassen. Denn in der Tat ist es so, dass Gott mit Tieren kommuniziert. Und wie tut er das? Wie tut er das? Nun, er tut es dadurch, dass er ihnen einen Geist gegeben hat. Und auf diesen Geist des Tieres, kann Gott einwirken. Schauen Sie, der Mensch hat einen Geist. Wir nennen ihn den Geist des Menschen oder der menschliche Geist. Und in vielen Stellen der Bibel wird von dem Geist des Menschen gesprochen. Und dieser Geist im Menschen unterscheidet den Menschen vom Tier. Auch ein weiterer Beweis dafür, dass die Evolutionsidee total haltlos ist. Die könnte so etwas gar nicht erklären. Aber die Bibel zeigt aber auch, dass das Tier einen Geist hat. Das ist nicht der menschliche Geist. Aber es ist das Element, man könnte es den Geist des Tieres nennen. Wie ich sagte, es ist nicht das Gleiche, aber gleichwohl heißt das nicht, dass das Tier keinen Geist hat. Und wir lesen dies in vielen Stellen der Bibel. Zum Beispiel im Buch Prediger, Kapitel 3, die Verse 19 bis 21. Prediger, Kapitel 3, und die Verse 19 bis 21. Da lesen wir zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel 2017. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Und dann in Vers 21, wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre. Nun, so übersetzt es die Lutherbibel hier. Aber das Wort für Odem im Hebräischen ist das gleiche wie das Wort für Geist. Ruach. Und es kann je nach Zusammenhang mit Geist übersetzt sein oder auch mit Odem. Nun, hier sollte es kontinuierlich mit Geist übersetzt werden, wie zum Beispiel es einige Bibelstellen auch so haben. Zu Anfang möchte ich noch kurz etwas aus der Elberfelder-Bibel zitieren, aus Vers 19, wo es heißt, es geht den Menschen wie dem Vieh, wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben allen einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Da heißt es, es ist ein und dasselbe Geschick in der Elberfelder-Bibel. Und dann von der Schlachter-Bibel, die sagen auch klar und deutlich, dass es hier um den Geist des Tieres geht, wie den Geist des Menschen, dass da kein Unterschied besteht, in dem Sinne, dass beide einen Geist haben, wenn es auch nicht derselbe Geist ist. Und so schreibt die Schlachterbibel von dem Geist des Menschen und dem Geist des Viehs. Die neue RSV-Bibel schreibt auch der menschliche Geist und der Geist der Tiere. Interessant ist in Vers 21, wo es heißt, wer weiß, ob der Geist der Menschen aufwärts fahre oder der Geist des Viehs hinab unter die Erde fahre. Eine bessere Darstellung wäre, wer weiß, wie das mit dem Geist des Tieres aussieht und wer weiß, wie es mit dem Geist des Menschen aussieht. Nun, das wird nachher von Salomo erklärt. Zunächst einmal stelle hier die Frage. In Prediger Kapitel 12, Prediger 12 und Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Nun, hier ist das Wort Geist das gleiche, wie es in der Stelle in Prediger 3 war. Aber hier wird das Wort Geist übersetzt. In Prediger 3 schreibt die Lutherbibel Odem, aber es geht um den Geist. Nun, die Idee scheint die zu sein, dass hier der Prediger Salomo von dem Geist des Menschen spricht. Der Geist muss wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber richtig, vom Zusammenhang her kann es sich auch um eine ganz allgemeine Feststellung handeln. Es muss nicht nur auf den Geist des Menschen beschränkt sein. Nun kehren wir zu 1. Mose zurück. 1. Mose Kapitel 7, die Verse 21 bis 22. 1. Mose Kapitel 7, Vers 21 bis 22. Nun, Vers 21 hatten wir bereits gelesen, ich möchte es noch einmal lesen und dann mit Vers 22 fortfahren. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier, an allem, was da wimmelt auf Erden und alle Menschen. Vers 22, wiederum die revidierte Lutherbibel, 2017. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. Die neue King James Bibel übersetzt es allerdings wie folgt. Alles, in dem der Odem des Geists des Lebens war, alles, was auf trockenem Land war, das starb. Oder die King James Bibel schreibt, alles, was Atem des Geistes des Lebens in seiner Nase hatte. Schauen Sie, hier werden beide Konzepte angesprochen. Der Odem, das Atmen, aber auch der Geist. Alles, in dem der Geist des Lebens war, sagt hier die Bibel, starb. Und das bezieht sich auf alles Fleisch. Es bezieht sich eben nicht nur auf den Menschen. Schauen wir uns auch 4. Mose Kapitel 16 an. 4. Mose 16. Und lesen wir Vers 22. Sie fielen aber auf ihr Angesicht und sprachen, ach Gott, der du bist, der Gott des Lebensodems für alles Fleisch. Aber hier wiederum, das Wort kann auch mit Geist übersetzt werden. Und so schreibt zum Beispiel die Lutherbibel 2009 und auch die Elberfelder Bibel, der du bist, der Gott des Lebensgeistes. Für alles Fleisch. Auch hier wiederum, alles Fleisch bezieht sich nicht nur auf die Menschheit. Und dann wird auch hier gesagt, dass das Wort für Lebensgeist im Plural steht. Also mit anderen Worten, es bezieht sich nicht nur auf ein Lebewesen, es bezieht sich nicht nur auf den Menschen an sich. Wir lesen auch in 4. Mose Kapitel 27 und in Vers 16. 4. Mose 27 und Vers 16. Auch hier wiederum das Gleiche. Der Herr, der Gott des Lebens Geistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde. Hier übersetzt die revidierte Bibel auch korrekt. Der Gott des Lebens Geistes. Auch hier wiederum das Wort im Plural. Vorher schrieben sie Lebensodem. Warum diese Unterscheidung? Offensichtlich, weil das nicht so richtig begriffen worden ist von den Übersetzern. Nein, es sollte schon in beiden Fällen der Gott des Lebens Geistes für alles Fleisch heißen. Und so sehen wir, dass Gott also auch den Tieren einen Geist gegeben hat. Nicht, ich wiederhole, den Geist des Menschen, sondern eben den Geist des Tieres. Und wie Gott auf den Geist des Menschen einwirkt, wenn er den Menschen etwas tun lassen möchte, und wir haben vieles in unserer Broschüre über Evolution dazu gesagt, so wirkt eben Gott auch auf den Geist des Tieres ein, wenn er möchte, dass das Tier etwas tun soll. Das Tier wird dann zu einem gewissen Verhalten animiert, könnte man sagen. Im Buch Jona findet sich eine interessante Stelle. Jona, das ist immer so ein Buch, das nicht so allgemein leicht zu finden ist in der Bibel, wenn man nicht hier ein Verzeichnis hat. Aber jetzt habe ich es gefunden. Jona, Kapitel 2 und Vers 1. Wir kennen ja die Stelle von Jona, denn Jona wollte weglaufen. Er wollte ja den Befehl Gottes nicht ausführen, Ninive zu warnen. Und er wurde dann natürlich verschlungen von diesem Meeresungeheuer. In Jona Kapitel 2 und Vers 1. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Es wird hier mit Fisch übersetzt. Es könnte aber auch ein allgemeines, größeres Wesen sein. Also auch ein Wal wäre ohne weiteres eingeschlossen. Die Lutherbibel 2009 sagt, der Herr sandte einen großen Fisch. Und die King James Bibel übersetzt sogar, der Herr hatte einen großen Fisch bereitet, möglicherweise für diese Gelegenheit erschaffen sogar. Es war kein gewöhnlicher Fisch, deswegen die Frage, was für ein Fisch war es jetzt, was für ein Tier war es jetzt, das Noah oder vielmehr Jona verschlungen hat. Es kann ein Tier gewesen sein, das es vielleicht heute gar nicht mehr gibt, die Tierart, die Tiergattung. Aber dann auch in Kapitel 2 und Vers 10, oder vielmehr hier Vers 11, da heißt es, und der Herr sprach zu dem Fisch, und er spie Jona aus ans Land. Gott gab dem Fisch, diesem Ungeheuer, sagen wir einmal, diesem Monster, einen Befehl. Und dieses Monster führte dann diesen Befehl aus. Nun, wie hat Gott das gemacht? Wie ich sagte, er hat auf diesen Geist des Tieres eingewirkt. Wir lesen etwas Ähnliches in 1. Könige, Kapitel 17. 1. Könige, Kapitel 17. Und lesen wir einmal zunächst einmal in Vers 4. Da hatte nämlich der Elia Unterstützung zu erhalten, weil er geflohen war. Und weil er sich jetzt verborgen hatte. Und jetzt lesen wir in 1. Könige 17 und Vers 4, wie Gott ihn versorgt hat. Da sagt nämlich Gott zu ihm, und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Und dann, was geschah in Vers 6? Zunächst einmal kam das Gebot von Gott an die Raben. Bringt ihm etwas zu essen. Vers 6, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Nun, wie ich sagte, Salomo hat uns erklärt, wir wissen nicht, was mit dem Geist des Tieres geschieht, wenn das Tier stirbt. Aber wir wissen schon, dass zur Zeit der Sintflut alle Menschen und alle Landtiere gestorben sind. Und wir hatten das gesehen, in allen, in denen der Geist des Lebens war. Schauen wir uns nun Psalm 104 an und Vers 30. Psalm 104 und Vers 30. Du sendest aus deinen Odem, heißt es hier, und so werden sie geschaffen. Es geht hier wiederum um die Tiere, der Zusammenhang macht es deutlich. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Auch hier wiederum, das Wort für Odem ist das hebräische Wort Ruach. Es kann Odem übersetzt sein, aber es kann eben auch mit Geist übersetzt sein. Und wir wissen natürlich schon von den anderen Stellen, dass hier vom Geist die Rede ist. Und so schreibt zum Beispiel die American Standard Bible und auch die King James Bibel: Du sendest aus deinen Geist. Es geht hier um den Geist von Gott. Und so werden sie geschaffen. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Es geht hier um die Erneuerung der Erdoberfläche, nachdem die Erde wüst und leer geworden war. Dann hat Gott die Erdoberfläche erneuert. Und zwar durch seinen Geist, wie 1. Mose 1 das auch deutlich macht. Der Geist Gottes schwebte über der Tiefe der Ozeane, des Wassers. Und dann sprach Gott, es werde Licht und so weiter. Und es war durch den Geist Gottes, dass dies geschah. Also es geht hier klar um den Geist Gottes, durch den alles geschaffen wurde. Das Instrument, könnte man sagen, das von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Es geht nicht darum, dass der Geist jetzt eine Person sei, aber es geht darum, dass es die Kraft Gottes ist, durch die Gott wirkt. Und der Vater hat alles durch den Sohn erschaffen, wie wir wissen. Aber wenn wir jetzt zurückkehren zu Vers 29, da heißt es hier wiederum in der revidierten Lutherbibel: Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, es geht wiederum um die Tiere, nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Aber auch hier wiederum, das Wort sollte hier mit Geist übersetzt werden, wie der nächste Vers dann auch sagt: Wenn Gott seinen Geist aussendet, dann werden die Tiere geschaffen. Hier, wenn Gott ihren Geist wegnimmt, ihren Geist, den Geist der Tiere wegnimmt, dann vergehen sie und werden wieder zu Staub. Wie ich sagte, das hebräische Wort ist das gleiche Wort für Atem oder Odem und Geist. Und so übersetzt die New American Standard Bibel Vers 29 wie folgt: Du nimmst weg ihren Geist und dann vergehen sie und kehren wieder zu Staub zurück. Also hier sehen wir, wenn wir zurückkehren zu dem, was Gott bereits im Hinblick auf dieses Ungetüm, dieses Monster im Falle von Jona getan hat, oder auch als er gehandelt hat mit Blick auf die Tiere, die er gesandt hat, er hat denen einen Befehl gegeben. Die Raben zum Beispiel im Falle von Elia hat ihnen einen Befehl gegeben. Nun, vielleicht hat er ihn ausgesprochen, diesen Befehl. Hörbar. Wenn ich heute meinem Hund einen Befehl gebe, wenn ich dann sehr viel Erfolg haben sollte, dann hört er vielleicht manchmal auch drauf. Aber wie gesagt, ich spreche einen Befehl aus und der Hund hört. Vielleicht hat Gott auch auf diese Weise gehandelt, aber gleichwohl geht es darum, dass er auf den Geist der Tiere hat einwirken müssen, um sie zu einem solchen Verhalten zu befähigen, dazu zu bringen, dann auf diese Weise auch zu handeln. Und so wissen wir nun, dass wie Satan damals auf den Geist der Schlange eingewirkt hat, er auch auf den Geist anderer Tiere einwirken kann, wie Gott es tut. In 1. Mose Kapitel 7 lesen wir einmal die Verse 13 bis 16. 1. Mose 7 und Vers 13 bis 16. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art, und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, Das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Oder worin Lebensgeist war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Also offensichtlich war das auch von Gott gelenkt. Gott hat die Tiere dazu gebracht, auf diese Weise zur Arche zu gehen. Wir müssen verstehen, dass Gott in der Tierwelt weitaus mehr aktiv ist, als wir uns das manchmal vorstellen. Natürlich diejenigen, die an die Evolutionslehre glauben, und jetzt sage ich auch Lehre, in Anführungszeichen, weil es keine Lehre ist, an diese Hypothese, an dieses Märchen, die würden natürlich in keinster Weise jetzt das, was ich Ihnen vortragen werde, akzeptieren, weil sie in den meisten Fällen gar nicht an Gott glauben. Und wenn sie an einen Gott glauben, dann denken sie ja, ist irgendwo da im Universum, hat der Erde den Rücken gekehrt, kümmert sich nicht um das, was hier auf Erden geschieht. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. In keinster Weise. Schauen wir uns einmal Hiob Kapitel 38 an. Hiob Kapitel 38, die Verse 39 bis 41. Da stellt Gott dem arroganten Hiob, der so von seiner Selbstgerechtigkeit überzeugt war, folgende Fragen. Und die Fragen könnte er heute auch an diese Wissenschaftler senden, die Atheisten sind und meinen, die Erde, das Universum, das hat sich alles selbst erschaffen, brauchst keinen Gott dafür. Die Tiere haben sich entwickelt, der Mensch hat sich entwickelt und so weiter und so fort. Da fragt Gott, kannst du der Löwen ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Schauen Sie, Gott hört, wenn die Raben, die jungen Raben, ihre Stimme erheben, wenn die schreien, wenn die ihre Geräusche machen, weil sie eben Hunger haben. Wie wird das hier beschrieben? Gott hat irgendwie eine Rolle da drin, dass sie zu essen bekommen. Das hört sich ganz anders an als die Idee, alles ist so zufällig und Gott kümmert sich um nichts und hat sich von all seiner Schöpfung entfernt. Schauen Sie, wenn ich etwas erschaffe, dann bin ich ja auch jemand, der sich um das bemüht, was er erschaffen hat. Wie sollte man jetzt meinen, Gott hat alles das erschaffen und kümmert sich jetzt nicht mehr drum? Das gibt ja eigentlich wenig Sinn. Psalm 104, die Verse 20 und 21. Psalm 104 und Vers 20. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird, und erregen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. Vers 27. Es warten alles auf dich, oder es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Und dann natürlich die Verse 29 und 30, die wir eben bereits schon gelesen haben. Auch hier wiederum wird das aktive Halten von Gott im Hinblick auf die Tierwelt, die er erschaffen hat, vielleicht nicht unbedingt so, wie sie heute ist, aber zunächst hat er mal die Tierwelt erschaffen, er kümmert sich darum. Wir lesen auch Psalm 136 und Vers 25. Psalm 136 und Vers 25. Es heißt hier, Gott, der Speise gibt allem Fleisch, denn seine Güte währet ewiglich. Der Speise gibt allem Fleisch. Wiederum, der Ausdruck alles Fleisch bezieht sich ja nicht nur auf die Menschheit, wie wir ja deutlich gesehen haben. Aber Gott gibt Speise allem Fleisch. Es scheint so zu sein, er schafft manchmal auch Umstände, dass Tiere zu essen haben. Wenn ich nach Hause komme mit meinem Hund, wenn ich da mit ihm spazieren gegangen bin und es war etwas wärmer, er hat natürlich dann Durst. Ich sehe zu, oder meine Frau sieht zu, dass da Wasser ist für den Hund, dass er trinken kann. Psalm 145, die Verse 15 bis 16. Psalm 145, Vers 15. Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Aller Augen warten auf dich. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt. Mit Wohlgefallen. Alles, was lebt. Manchmal denken wir nicht so von Gott. Meinen vielleicht, dass das alles so figurativ nur ist und dass es gar nicht so in Wirklichkeit der Fall ist. Aber ich sehe das sehr wörtlich an. Psalm 147, die Verse 7 bis 9. Singet dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Auch hier wiederum ist das nur figurativ zu sehen. Nun, Christus hat das keineswegs nur figurativ gesehen. Und Christus war der Gott des Alten Testamentes. Und alles das, was hier beschrieben steht, bezieht sich auf Jesus Christus. Natürlich auch auf Gott den Vater. Aber Gott tat alles, auch die Erschaffung der Tierwelt, durch Jesus Christus. Was sagt Christus in Matthäus, Kapitel 6, und Vers 26? Matthäus 6 und Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Kann man das einfach so abtun und sagen, ja, das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so zu sehen? Oder steckt da mehr dahinter? Christus sagt uns, dass selbst Spatzen oder Sperlinge nicht ohne Gottes Willen und Gottes Kenntnis sterben. In Matthäus Kapitel 10, die Verse 29 bis 31. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Und die Menge-Bibel schreibt akkurater, ohne den Willen eures Vaters. Ohne den Willen eures Vaters, sagt Christus, gibt es keinen Sperling, der stirbt. In Lukas Kapitel 12, Parallelstelle, Lukas 12, lesen wir Vers 9. Oder vielmehr Lukas 12 und Vers 6. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Nicht vergessen. Interessant. Was bedeutet das dann? Möglicherweise auch für die Zukunft der Sperlinge, die dann sterben. Er fährt fort. Auch sind die Haare auf eurem Haupte alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Nun, einige sagen, ja, das ist auch nur figurativ zu sehen. Warum würde Gott Interesse daran haben, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben? Ob jetzt Gott Interesse daran hat oder nicht, spielt keine Rolle hier. Es wird aber so dargestellt. Es wird hier so klar und deutlich gesagt. Gott weiß alles um uns und über uns. Er weiß auch, wie viele Haare Sie auf dem Kopf haben, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Manchmal muss Gott länger zählen als bei anderen. Das ist klar. Auch wiederum hier witzig gemeint. Aber Sie verstehen, was ich meine. Gott weiß alles über uns. Das kann man und muss man und soll man sehr buchstäblich sehen. Wenn Christus das hier so ausdrückt, dann nehme ich das sehr wörtlich. Aber es geht noch um weitaus mehr. In Markus Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Markus Kapitel 1 und Vers 12. Wir lesen hier über die Versuchung von Jesus Christus durch Satan in der Wüste. Das heißt hier in Vers 12, alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, oder vielmehr motivierte ihn, in die Wüste zu gehen. Vers 13. Und er war in der Wüste 40 Tage lang und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren. Und die Engel dienten ihm. Warum wird das hier erwähnt mit den Tieren? Offensichtlich gab es da auch eine Kommunikation. Warum werden die Tiere hier erwähnt, wenn das gar keine Bedeutung hätte? Dass die Engel hier waren und ihm dienten, offensichtlich hat das eine sehr große Bedeutung. Aber hier, die Tiere waren auch da, wurden auch mit erwähnt. Aus wichtigen Gründen, weil die Tierwelt ist in Kommunikation mit Gott. Oder besser anders ausgedrückt, Gott ist mit den Tieren in Kommunikation, wenn gewisse Dinge geschehen sollen und müssen. Im Psalm 29 wird uns sogar noch mehr gesagt. Einige von Ihnen sind vielleicht Tierzüchter und Sie wissen, wie manchmal bei der Geburt Dinge falsch laufen können. Aber manchmal laufen sie auch interessanterweise sehr problemlos. Psalm 29, Vers 9. Da heißt es, die Stimme des Herrn lässt Hirschkühe kreißen und reißt Wälder kahl. Kreißen, das heißt so viel wie gebären. So schreibt es auch die Lutherbibel 2009. Die Stimme des Herrn lässt Hirschkühe gebären. Und dann, wo es heißt, und reißt Wälder kahl, schreibt die Elberfelder Bibel, und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Gott tut das. Aus seinen Gründen heraus. Er tut das. Er ist in totaler Kontrolle. Sie können sich nachher auch einmal Jona Kapitel 4 und Vers 11 durchlesen, wo Gott dem Jona sagt, hier, du willst, dass ich die Stadt Ninive vernichte mit all den vielen Menschen und allem Vieh dort, bei den Tieren in Ninive. Gott fand nicht es als und sah es nicht als notwendig an, auch alle Tiere da in Ninive zu zerstören. Und einige hatten möglicherweise schon etwas Ähnliches getrieben, wie es zur Zeit von Noah der Fall war. Deswegen hat der König wohl auch gesagt, hier selbst auch die Tiere sollen fasten, nichts zu sich nehmen. Möglicherweise gab es da auch welche, solche sexuelle Perversion, aber möglicherweise auch nicht alle. In jedem Falle hatte Gott Erbarmen mit den Tieren, wollte die nicht umbringen zu dem Zeitpunkt. Und so wurden Tiere für den Menschen erschaffen, um den Menschen zu erfreuen. Und Menschen sollten sich auch der Tiere annehmen. Wenn in 1. Mose 2, Vers 15 davon die Rede ist, dass er den Garten bewahren solle, nun die Tiere waren ja auch im Garten. Das würde sich also auch mit auf die Tiere beziehen. Gott will keineswegs, dass der Mensch Tiere sinnlos umbringt, so als Jagdtrophäen bekommt, da nach Afrika auf Safari gehen und dann einfach die Tiere niedermetzeln. Und er will auch keineswegs, dass wir Tierarten ausrotten. Er war sehr besorgt darüber, dass die Tierarten erhalten blieben. Nun, der Mensch hat natürlich genau das Gegenteil getan. Er hat viele Tiere ausgerottet, die damals von Gott erschaffen worden sind, zur Zeit von Adam und Eva. Und wir lesen auch, dass Gott sagt, er wird die zerstören, die die Erde zerstören. Das sollten wir in keinster Weise tun. Wir sollten die Gattung, wir sollten die Arten der Tiere bewahren, so wie es in unseren Kräften steht. Wir lesen sogar, dass sich der Gerechte um sein Vieh kümmert. Aber auch hier interessant, wie das in Sprüche 12 und Vers 10 formuliert ist. Sprüche Kapitel 12 und Vers 10. Diejenigen, die Tiere misshandeln, manchmal sogar auf ganz schlimme Weise misshandeln, das erinnert mich so ein bisschen an einen alten deutschen Spruch, den mir damals mein Vater immer wieder so vorzitiert hat. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Und so lesen wir hier in Sprüche Kapitel 12 und Vers 10, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Aber interessant, und dann heißt es weiter, aber das Herz der Frevler ist unbarmherzig. Also das Herz des Frevlers erbarmt sich keineswegs seines Viehs. Aber hier interessant ist, wie die Menge Bibel das bringt. Die schreibt, der Gerechte weiß, wie seinem Vieh zumute ist. Oder dann in Klammern auch, was sein Vieh bedarf. Aber das Herz der Gottlosen ist gefühllos. Das Herz der Gottlosen ist gefühllos, aber der Gerechte weiß, wie es dem Vieh zumute ist. Schauen Sie, das Tier hat Empfindungen. Das Tier hat Gefühle. Das kann man immer und immer wieder sehen. Das kann ich in meinem Hund zum Beispiel sehen. Der hat klar und deutlich Empfindungen und Gefühle. Und der reagiert auch anders, wenn jemand zur Tür kommt, den er nicht so mag, mit seinem Gebell, wie wenn jemand kommt, den er sehr gerne hat. Der Gerechte weiß, wie seinem Vieh zumute ist. Das ist eine interessante Formulierung und Ausdrucksweise. Gerechte Menschen, sagt uns die Bibel, nehmen sich sogar der Tiere an, die den Feinden von ihnen gehören. Weil die Tiere haben ja insoweit in keinster Weise da einen Einfluss drauf. In 2. Mose 23, die Verse 4 und 5. 2. Mose 23, Vers 4. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. In anderen Worten, auch die Tiere sollen hier versorgt werden. Die sollen nicht weiter da in der Irre herumlaufen. Vers 5. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Es geht natürlich auch um das Verhältnis zwischen diesen beiden, in Anführungszeichen, Feinden oder Widersachern. Aber es geht eben auch um die Tiere, denen geholfen werden soll in dieser Beziehung. Nun, wir lesen sogar, dass Gott wilde oder verwilderte Tiere für seinen Zweck gebraucht. Nun, es geht nicht darum, dass er die Tiere auf diese Weise erschaffen hat. Ich denke, dass das durch die Einflussnahme Satans geschehen ist, dass die zu diesen wilden und raublustigen Tieren wurden. Aber Gott selbst da gebraucht sie zu seinem Zweck, wie er auch manchmal sogar Dämonen zu seinem Zweck gebraucht. Wir haben ja unsere Broschüre über Dämonen, Engel, Dämonen und die Geistwelt, die geistige Welt, in der wir das alles näher erklären. Aber es geht mir heute um die Tiere. In 2. Mose 23 lesen wir die Verse 28 bis 30. Es geht jetzt darum, dass Gott ursprünglich in keinster Weise wollte, dass Israel in den Krieg zog, um auf diese Weise mit Gewalt das gelobte Land einzunehmen. Das war die Entscheidung von Israel. Die wollten sündigen und so hat dann Gott sie benutzt, um seinen Plan, sein Versprechen an Abraham, sein bedingungsloses Versprechen an Abraham, sie ins gelobte Land zu bringen, auch zu erfüllen. Aber hier sehen wir, was ursprünglich Gottes Absicht war. In 2. Mose, Kapitel 23 und angefangen in Vers 28. Ich will Hornissen vor dir hersenden, die vor dir her vertreiben, die Hiviter, Kanaaniter und Hethiter. Und ich will sie nicht in einem Lande ausstoßen vor dir, oder in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf das nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Gott wollte Hornissen, andere Übersetzungen haben hier Wespen, dazu benutzen, um die Tiere zu vertreiben. Und wenn Sie sich eine große Zahl von Hornissen vorstellen, wenn die in ein Land einfallen, dann haben die Menschen eigentlich keine andere Wahl, als schnellstens die Flucht zu ergreifen. In 5. Mose Kapitel 7, 5. Mose Kapitel 7 und Vers 20. Dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis umgebracht sein wird, was übrig ist und sich verbirgt vor dir. Also Gott wollte in keinster Weise, dass die Menschen kämpfen würden. Er hatte ganz andere Ziele. In Josua 24 wird das erneut bestätigt. Josua 24 und Vers 12. Und hier wird auch gesagt, was Gott getan hat, worauf letztlich der Sieg beruhte. Und ich sandte die Hornissen vor euch her und die vertrieben sie vor euch, sodass dann das Land eingenommen werden konnte, nachdem natürlich die Hornissen dann nicht mehr da waren, offensichtlich. Wir lesen auch, dass Gott Löwen gegen die Samariter sandte, nachdem Israel in die Gefangenschaft gegangen war und Juda. Da wurden ja Samariter im gelobten Land angesiedelt von den Beherrschern, aber die haben natürlich dann gegen Gott gesündigt. Und was geschah? 2. Könige, Kapitel 17. 2. Könige, Kapitel 17. Und lesen wir angefangen in Vers 25. Als sie aber anfingen, dort zu wohnen und den Herrn nicht fürchteten, da sandte der Herr Löwen unter sie und die töteten sie. Und dann wurde weiter hier eine Erklärung gesucht von den Menschen, warum das geschehen war. Aber mir geht es darum, der Herr sandte die Löwen unter sie. Also er gebrauchte die Löwen, gab denen jetzt wiederum einen Befehl, um gegen die Samariter vorzugehen. Und wie ich sagte, auch manchmal wird Satan und werden seine Dämonen von Gott gebraucht, um seinen Willen auszuüben. Und Gott sagt etwas Ähnliches für uns heute, die wir in der Endzeit leben. Wir hatten ja bereits gesehen, die Umstände zur Zeit von Noah würden sich wiederholen, aber hier geht es um mehr. In 3. Mose 26 lesen wir Vers 22. Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euch vermindern und eure Straßen sollen verlassen sein. Warum? Nun, wir lesen von dem ganzen Zusammenhang her, weil sie in abscheulicher und rebellischer Weise gegen Gott vorgehen. Vers 21 sagt uns, und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig, um eurer Sünden willen. Das ist hauptsächlich eine Prophezeiung für die Nachfahren des alten Hauses Israel und Juda. Und die finden wir heute natürlich im Staat Israel. Die finden wir heute natürlich in Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland, Kanada. Aber letztendlich ist ja Gott niemand, der lediglich die Person ansieht. Letztendlich gilt das für uns alle. Und es wird eine weltweite Situation sein, wie wir auch in 5. Mose 32 lesen. 5. Mose 32 und Vers 24. 5. Mose 32, Vers 24. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und vom jähen Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und der Schlangen Gift. Das heißt, draußen wird das Schwert ihre Kinder rauben und drinnen der Schrecken, den jungen Mann wie das Mädchen, den Säugling wie den Greis. Das hört sich grausam an. Der Punkt ist der. Der Mensch sündigt in absolut grausamer und pervertierter Weise gegen Gott. Und so wird Gott mit einer Sprache zu der Menschheit sprechen, die Menschheit letztendlich verstehen wird. Viele Menschen werden Gott verfluchen, wenn das geschieht. Aber wir sollten eine andere Motivation, eine andere Einstellung haben. Wir sollten erkennen, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und seine Geduld mit der Sünde, seine Geduld mit dem Frevel, dauert nur so lange. In Ezekiel Kapitel 14. Ezekiel Kapitel 14 lesen wir Vers 21. Ezekiel 14 und Vers 21. Denn so spricht Gott der Herr: Wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Menschen und Vieh, siehe, so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden, und die sollen zu euch kommen und so weiter und so fort. Aber hier wiederum werden diese Strafen klar und deutlich erwähnt. Ezekiel 33, die Verse 25 bis 27. Ezekiel 33, die Verse 25 bis 27. Darum spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Ihr habt Blutiges gegessen, wir haben heute nach wie vor das Gebot, kein Blut zu essen. Ihr habt Blutiges gegessen und eure Augen zu den Götzen aufgehoben und Blut vergossen. Und ihr wollt das Land besitzen, ihr verlasst euch auf euer Schwert und übt Greuel, und einer schändet die Frau des anderen, und ihr wollt das Land besitzen? So spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. So wahr ich lebe, sollen alle, die in den Trümmern wohnen, durchs Schwert fallen. Die auf freiem Felde sind, will ich den Tieren zum Fraß geben, und die in den Festungen und Höhlen sind, die sollen an der Pest sterben. Aber es ist wiederum Gott, der hier die Tiere benutzt. Gott sandte feurige Schlangen gegen Israel, wenn Israel schwer sündigte. Das hat er damals getan, das wird er wieder tun. Aber lesen wir zum heutigen Abschluss 4. Mose Kapitel 21. 4. Mose 21, die Verse 6 bis 7. Die hatten schwer gegen Gott gesündigt. Vers 6, und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Und die bissen das Volk, das viele aus Israel starben. Und da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und dann wurde die Plage der giftigen Schlangen von Israel entfernt. Nun, meine Damen und Herren, ich habe noch sehr viel mehr über die Tierwelt zu Ihnen zu sagen. Und so möchte ich dann in der nächsten Predigt mit diesem Thema fortfahren. Für heute möchte ich mich bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wiederum denken Sie an die Broschüre Evolution, ein Märchen für Erwachsene. Und ich möchte hier gleichzeitig eine weitere Broschüre anbieten, die auch auf vieles eingeht von dem, was ich heute behandelt habe und was ich noch behandeln werde. Himmel und Erde vor und nach dem ersten Menschen. Und da wird vieles gesagt, auch über die Dinosaurier, die vor der Erschaffung des Menschen existiert haben. Was ist damit? Was ist davon zu halten? Gab es die wirklich? Und waren die wirklich so grausam, wie es dargestellt wird? Und wenn ja, warum? So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.